Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Im Fokus der Fotokünstler. Das Jüdische Museum eröffnet heute die Ausstellung This Place mit 200 Fotografien über Israel und dem Westjordanland. Nebenwirkungen der inneren Ruhe hat das Meditationsprogramm Stressbewältigung durch Achtsamkeit auch Schattenseiten. Und Land in Angst, Armut, Flüchtlingskrise und Terror, Burkina Faso unter Schock. Ab heute ist im Jüdischen Museum in Berlin eine Ausstellung mit 200 Fotografien von 12 international renommierten Fotokünstlern zu sehen. Die unterschiedlichen Perspektiven zeigen ein vielschichtiges Bild von Israel und dem Westjordanland. Im Fokus stehen Themen wie Identität, Familie, Heimat und Landschaft, und der Nahostkonflikt ist mal mehr, mal weniger sichtbar. In der Tradition fotografischer Großprojekte reisten die Fotokünstlerinnen und Fotokünstler zwischen 2009 und 2012 teilweise mehrmals nach Israel und in das Westjordanland. Viele von ihnen waren zuvor noch nie da. Und die Show This Place war vorher in Tschechien, Israel und in den USA zu sehen. Carsten Dippel hat die Ausstellung This Place besucht.
Einst war das Palace eines der vornehmsten arabisch geführten Hotels in Jerusalem. Es wechselte vor einigen Jahren den Besitzer, wurde vollständig entkernt und aufwendig umgebaut. Heute gehört das Waldorf Astoria zu den Luxushotels der Stadt. Es ist jüdisch-orthodox und trägt doch noch an der Fassade Koransuren. Der Fotograf Frederik Brenner hat den Moment des entkernten Zustands eingefangen, und den Besucher des Jüdischen Museums Berlin empfängt nun dieses großformatige Bausklett im Moment seiner Veränderung. Brenner ist eigentlich ein Spezialist für Intimität, für Menschen, für Familien, was er auch hier mit einigen Werken zeigt. Gleich nebenan ein ganz anderer Eindruck, eine Wand voller Luftaufnahmen der Negerwüste. Fazal Sheikhs Fotos zeigen die in die Landschaft eingravierten Veränderungen des Menschen, nüchtern, grafisch beinahe. Beduinendörfer, Aufforstungen, Spuren militärischer Übungen. This Place, das wird gleich zu Beginn deutlich, ist eine Ausstellung der Kontraste. Peter Schäfer, Direktor des Jüdischen Museums.
This Place, dieser Ort. Sie versucht zu zeigen, die Komplexität des Ortes, die Vielschichtigkeit des Ortes aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und wichtig ist mir und uns auch mit der Ausstellung, dass diese Vielschichtigkeit nicht nur wahrgenommen wird, sondern dass man sie auch aushalten muss. Man muss sie aushalten.
Die Ausstellung This Place ist das Ergebnis eines von Frederik Brenner initiierten Projektes. Er lud 12 renommierte Kollegen ein, sich jeweils ein ganz eigenes Bild von Israel und dem Westjordanland zu machen. Ein Projekt, das bewusst viel Zeit in Anspruch nehmen durfte. Denn es ging Brenner nicht um den schnellen Klick des Fotojournalisten, der mit seiner Kamera mal eben die Brennpunkte eines nahöstlichen Krisenherdes einfängt und damit oft ja bereits ein Teil des Narrativs ist. Brenner hat sich selbst in zahlreichen Arbeiten jüdischen Gemeinschaften in der ganzen Welt gewidmet. Er wollte, dass sich die Künstler für dieses ungewöhnliche Gemeinschaftsprojekt intensiv einlassen auf die Menschen vor Ort, auf die Landschaft, die topografischen Gegebenheiten, das komplizierte religiöse Geflecht dieses vielstimmigen Landes.
The first metaphor has to do with Israel.
Israel ist ein Ort der radikalen Andersartigkeit und der radikalen Dissonanz. Dieses Projekt hat aber auch mit einer Art Polyphonie zu tun, wobei wir verstehen sollten, dass wir uns auf diese Polyphonie einlassen müssen, auch in uns selbst.
Brenners ambitioniertes Projekt This Place ist als Gastausstellung ins Jüdische Museum gekommen, bevor dieses eine neue Dauerausstellung eröffnen wird. Zuvor war This Place bereits in Tel Aviv, in Prag und New York zu sehen. Zu den beteiligten Künstlern zählen Josef Kudelka, Thomas Struth oder Wendy Ebelt. Sie reisten jeweils mehrfach ins Land, lebten zum Teil in Familien, trafen sich auch untereinander zu Gesprächen und Reflexionen über ihre Erfahrungen. Ein jeder folgte dabei ganz den eigenen visuellen Vorstellungen und ästhetischen Ansprüchen. Gemeinsam ist den Arbeiten des Teams lediglich das Objekt ihrer Betrachtung, eben This Place. So individuell die Zugänge, so verschieden zeigen sich die einzelnen Arbeiten, die um Identität, um Familie, Heimat und nicht zuletzt um Religiosität kreisen. Es ist eher ein poetischer, denn ein politischer Blick. Nicht beteiligt waren israelische oder palästinensische Künstler. Eine bewusste Entscheidung, sagt Brenner.
Wir wollten Leute mit einem frischen Blick, die nicht involviert sind in den täglichen Konflikt.
Der Bezug zur Religiosität ist in Israel sicher stärker ausgeprägt als andernorts, sagt Gregor Lersch, der die Ausstellung für die Räume des Berliner Museums, die nicht die gesamte Schau fassen konnten, konfiguriert hat. Die Arbeiten von Stephen Shore etwa zeigen religiös konnotierte Orte in der israelischen Landschaft. Was der Blick eines Künstlers auf durchaus vertraute religiöse Orte bedeuten kann, macht ein Werk von Thomas Struth deutlich. Da sehen wir die Geburtsgrotte Jesu in Nazareth, überwölbt von einer brutalistischen Deckenkonstruktion, als wäre über dem Ort der Niederkunft des Heilands ein UFO gelandet. Es sind oft überraschende Sichtweisen auf Motive, die wir mehr oder weniger alle im Kopf haben.
Die Ausstellung This Place eröffnet sicher an einigen Stellen für jeden Betrachter einen neuen Blick auf Israel. Auf der anderen Seite wird jeder auch ganz viel finden, was er aus Israel kennt oder so, wie er sich Israel vorstellt, weil wir natürlich die starken visuellen Situationen alle schon irgendwie gesehen haben und man auch in der Ausstellung sieht, dass sich auch die Fotografen für diese Momente und Situationen interessiert haben. Gleichzeitig, glaube ich, ist in der Vielfalt der Projekte doch auch etwas Neues zu entdecken.
Fast alle beteiligten Künstler haben zu ihrer Mitarbeit an This Place ein eigenes Buch herausgebracht. Es ist ein einmaliges Projekt, Israel und das Westjordanland auf diese Weise in den Blick zu nehmen. Peter Schäfer hat viele Jahre in Israel gelebt, dort studiert. Er kennt das Land sehr gut. Ihn habe der gelassene Blick der Fotografen auf diesen Ort überrascht.
Ich hätte mir manches hektischer, aufgeregter, dramatischer vorstellen können. Viele Bilder strahlen eine Ruhe aus, die ich in dieser geballten Potenz so vorher nicht unbedingt wahrgenommen hätte.
Die Ausstellung This Place im Jüdischen Museum Berlin mit künstlerischen Fotos über Israel und dem Westjordanland hat heute ihre Tore geöffnet, Carsten Dippel berichtete. In der traditionellen buddhistischen Meditationslehre spielt Achtsamkeit eine wichtige Rolle und bedeutet in etwa, das Hier und Jetzt zu leben, den Moment aufmerksam wahrzunehmen und sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Auf diese alte buddhistische Tradition aufbauend entwickelte ein Wissenschaftler aus den USA das Meditationsprogramm Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Diese Methode ist inzwischen international bekannt und wissenschaftlich anerkannt. Wichtig ist dabei die Schulung der Achtsamkeit. Dadurch lernt man, mit dem beruflichen und privaten Alltagsstress besser umzugehen. Jetzt vor kurzem haben zwei Sozialpsychologen von der Universität Kassel eine Forschungsarbeit zur Achtsamkeitsstudie vorgelegt. In Versuchen haben sie belegt, dass die Meditationstechnik auch Schattenseiten hat. Zwar könne Achtsamkeit befähigen, weniger Stress zu empfinden und lästige Gedankenspiralen zu überwinden, aber die Empathiefähigkeit könne dabei auf der Strecke bleiben. Mechthild Klein hat nachgefragt.
Der Sozialpsychologe Simon Schindler von der Universität Kassel hat vor kurzem eine neue Studie zur Achtsamkeit vorgestellt. Mehr als 700 Personen hatten in 5 Versuchen daran teilgenommen. Der Wissenschaftler wollte erforschen, wie sich Achtsamkeitsmeditation auf Gefühle wie Schuld und ein schlechtes Gewissen auswirkt, und zwar bei gesunden Menschen.
Also Achtsamkeit ist ein ganz tolles Instrument, um Stress zu reduzieren und eine Entspannung herbeizuführen. Erstmal, da ist die Befundlage eigentlich ganz gut.
Schindler selbst praktiziert eine Achtsamkeitsmeditation, nämlich Zen, das stille Sitzen, in dem man sich auf den Atem konzentriert. Von der positiven Wirkung der Meditation ist er überzeugt. Bei der Achtsamkeitsmethode geht es darum, dass man Gefühle, Gedanken oder Geräusche zwar wahrnimmt, aber nicht als gut oder schlecht bewertet.
Und dann geht es darum, den Gedanken, die Gefühle wahrzunehmen und wieder loszulassen. Das heißt, man konzentriert sich auf den Atem und dann alles, was passiert. Alle Vorgänge werden einfach erstmal wahrgenommen, ganz neutral, nicht bewertet.
In der Achtsamkeit wird eingeübt, sich nicht sofort von seinen Emotionen mitreißen zu lassen. Es ist eine Impulskontrolle.
Das heißt, man kann lernen, nicht automatisch Opfer von seinen Emotionen zu sein. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Hass empfinde oder Wut empfinde gegenüber dem Partner oder dem Freund, dann kann ich sagen, okay, ich nehme das Gefühl erstmal wahr und dann erfolgt keine unmittelbare Reaktion, die jetzt zum Beispiel auch Schaden anrichten würde.
In den Versuchen forcierten die Psychologen bei den Teilnehmern Schuldgefühle. So konfrontierten sie etwa Fleischesser mit Tierleid und der Herstellung von Fleisch und welche ökologisch gravierenden Folgen der Fleischkonsum habe. Danach prüften sie deren schlechtes Gewissen und ihre Absicht, den Fleischverzehr zu reduzieren.
Die Ergebnisse waren wie folgt, dass eben die Leute, die eine Achtsamkeitsübung gemacht haben, dass das schlechte Gewissen nicht so stark ausgeprägt war und dementsprechend auch die Absicht nicht so stark war, den Fleischkonsum zu reduzieren, verglichen eben mit den Leuten, die eine Kontrollübung gemacht haben. Das heißt, Achtsamkeit hat hier dazu geführt, das schlechte Gewissen zu reduzieren.
Die Versuche legen nahe, dass Achtsamkeit nicht nur störende Gefühle herunterdimmen kann, sondern auch das Mitgefühl oder die Bereitschaft, eine Situation zu ändern. Zwar sei es positiv, dass man mit der Methode seine Emotionen besser regulieren könne, aber manche Emotionen seien eben auch hilfreich, weil sie moralisches Verhalten förderten, sagt Schindler.
Und hier ist Achtsamkeit dann so unsere Idee, dann kann hinderlich sein. Ja, wir sagen aber nicht, Achtsamkeit ist per se führt zu antisozialem Verhalten, aber es kommt eben auf die Situation an. Und da sind wir gerade dran, weitere Studien zu machen, die Idee ein bisschen auszubauen, einfach um dafür zu sensibilisieren, was sind mögliche Nebenwirkungen von Achtsamkeit, weil die positiven Wirkungen, die sind zweifellos da.
Die Methoden der Achtsamkeit werden nicht nur im klinischen Bereich bei Depressionen eingesetzt, sowie in der Wirtschaft, im Management, sondern auch in der Schule. Dort sitzen die Schüler nicht wie in Meditation auf einem Kissen und konzentrieren sich auf den Atem, sondern sie folgen kurzen Körper- und Stilleübungen, die die Lehrer und Lehrerinnen anleiten. Mit großen Erfolgen, sagt Josef Käufer. Er ist Direktor des Instituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung an der Universität Hamburg.
Mein Eindruck ist, dass mit den Methoden der Achtsamkeit eine stärkere Fokussierung erreicht werden kann, dass man dort mit diesen Methoden die Möglichkeit hat, zwischen Reiz und Reaktion einen kleinen Zeitraum zu legen, damit man nicht in ein Hamsterrad gerät. Das ist Ziel und Zweck dieser Übung. Dass dort das Gewissen herabgesetzt wird, dieser These kann ich nicht folgen.
Auch Käufer kennt die buddhistische Geschichte der Achtsamkeitstechniken, dass in Japan die Methode früher genutzt wurde, um besser kämpfen zu können. In China gab es sogar Kampfmönche, die Shaolin, die als Krieger eingesetzt wurden.
Tja, wenn man eine Methode missbrauchen will, geht das immer. Das ist in der Methode so nicht angelegt. Wir wissen auch, dass im amerikanischen Militär Methoden der Achtsamkeit genutzt werden. Das alles spricht aber nicht gegen die Methode, sondern es spricht nur dafür, dass man den Einsatz der Methode gut betreiben soll und dass man natürlich Achtsamkeit wertebasiert auch in Schule vermittelt und natürlich auch Werte wie Empathie, Mitgefühl entsprechend mitvermittelt. Und das lässt sich sehr gut miteinander verbinden.
Josef Käufer sagt, dass die Methoden der Achtsamkeit den Schülern helfen würden, eine Präsenz einzuüben, um besser gemeinsam lernen zu können, damit Schüler überhaupt in die Lage versetzt würden, dem Unterricht folgen zu können.
Wir wissen über Digitalisierungsprozesse, dass der Fokus nicht mehr immer so gegeben ist, sondern dass man über das Spiel mit dem Handy, über das sogenannte Daddeln auch so abgelenkt wird, dass man auch längeren Vorträgen nicht mehr gut folgen kann. Und insofern ist diese Methode, bietet eine Gelegenheit, an der Stelle ein fokussiertes Lernen wieder zu ermöglichen. Und wir haben dort in Hamburg gute Erfahrungen gemacht mit Lerngruppen, die mit diesen Methoden arbeiten.
Stressresistenz sei dabei unbedingt erwünscht, sagt Käufer. Und er berichtet über eine Frankfurter Schule, in der freitags immer Achtsamkeit geübt werde. An diesem Tag wollten die Lehrer immer gerne Klassenarbeiten schreiben, weil die Schüler aufmerksamer seien. Die Übungen seien sehr kurz, in der Grundschule nur rund 5 Minuten.
Es gibt auch Versuche, die wir in Bielefeld durchgeführt haben, vor Klausuren in der Oberstufe, wo wir Cortisolspiegel gemessen haben, das heißt den Angstspiegel im Blut. Man konnte feststellen, dass mit bestimmten Methoden dieser Spiegel reduziert werden konnte. Und dann ist es tatsächlich lernförderlich, wenn man mit weniger Angst an die Aufgaben herangehen kann, dann kann das durchaus leistungsförderlich sein.
Dass Achtsamkeitsmethoden nicht von ethischen Überlegungen losgelöst werden sollten, hat sich unter Pädagogen bereits herumgesprochen. Josef Käufer kennt diese Bedenken.
Ethisches Handeln gehört mit zu den Werten, die wir schulisch auch vermitteln. Das heißt, wie verhält man sich in der Schule, dieser Gesellschaft? Da gibt es Regeln, die sind auch ethisch gebunden. Ethik ist nicht nur ein privilegiertes Vorrecht einer Religion, sondern gehört auch mit in den normalen gesellschaftlichen Vollzug hinein. Ethik ist wichtig.
In Hamburg gibt es bislang nur eine Handvoll Lehrer, die Methoden der Achtsamkeit einsetzen. Immer in Rücksprache mit den Schulleitungen und Eltern. Bevor die Lehrer die Achtsamkeitsmethoden als Lernhilfe einsetzen, müssten sie selbst die Methode schon länger üben. Inwiefern auch kurze Achtsamkeitsübungen das Gewissen verändern, das müssen wohl erst weitere Studien belegen.
Die Meditationstechnik Stressbewältigung durch Achtsamkeit kann möglicherweise die Empathiefähigkeit beeinflussen, Mechtelt Klein berichtete. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. Laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen braucht das westafrikanische Land mit über 20 Millionen Einwohnern dringend mehr Unterstützung, um eine mögliche humanitäre Katastrophe zu vermeiden. Zudem belasten Binnenflucht und Klimawandel das Land sehr. In dieser Situation ist Burkina Faso für islamistische Terrorgruppen ein idealer Nährboden. Sie überfallen Kirchen und entführen Geistliche, um das friedliche und multireligiöse Land immer mehr zu destabilisieren. Aus Burkina Faso berichtet Katrin Gensler.
Die Angst im Land nehme zu, sagt François-Paul Ramdé. Er ist Koordinator der Geschwisterlichen Union der Gläubigen von Dori. Die Stadt liegt im Nordosten am Rande der Sahelzone. Für uns ist der Druck Wirklichkeit, weil die christliche Gemeinschaft in der Minderheit ist. Es ist ein Druck, der jeden betrifft, wenn er einer Minderheit angehört. Wenn es irgendwo Probleme gibt, dann sind diejenigen, die in der Unterzahl sind, gefährdet. In dem Gespräch, das aus Sicherheitsgründen in der Hauptstadt Ouagadougou stattfindet, möchte er jedoch auch klarstellen, man darf die Religion nicht kriminalisieren. Selbst wenn die Religion benutzt und es nach einem Konflikt zwischen Christen und Muslimen aussieht, ist das nicht so. Nicht nur Katholiken oder Protestanten sind entführt worden. Im gleichen Zeitraum wurde etwa die Mutter eines traditionellen Herrschers entführt. Heute ist jeder in Gefahr, der eine öffentliche Funktion hat. In Burkina Faso, das gut 19,7 Millionen Einwohner hat, sind alleine zwischen November 2018 und März 2019 knapp 500 Menschen ums Leben gekommen. Das schätzt die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation ACLED. Sie sammelt Daten zu Konflikten weltweit und bescheinigt auch den Nachbarstaaten im Sahel, Mali und Niger, eine alarmierende Entwicklung. Issa Diallo, der für ein nationales Wissenschaftszentrum arbeitet, nimmt die Regierung in die Verantwortung. Mitunter sieht man Menschen in den Polizeistationen, die verhaftet wurden, dann aber wieder freigelassen werden. Es gibt keine Gerechtigkeit. Bei umgekehrten Fällen sollen die Polizisten jemanden verhaften, bringen ihn aber um. In Wirklichkeit hat die Bevölkerung kein Vertrauen in die Regierung. Das würde sich auch bei der Bekämpfung von islamistischen Terrormilizen zeigen, so Diallo. Die Dschihadisten sind eine reelle Bedrohung. Auch hier gibt die Regierung eine schlechte Figur ab und man fragt sich, warum. Ich bin überzeugt, würde heute gewählt werden, würden die Menschen in einigen Teilen des Landes eher für die Dschihadisten stimmen, zum Schaden des Staates. Kommen die Dschihadisten und ermorden jemanden, etwa jemanden, der sie beleidigt hat oder mit dem Staat kollaboriert, dann kennt man immerhin den Grund dafür. Es ist ein ernüchterndes Fazit der Regierung unter Präsident Roch-Marc-Christian Kabore. Sie ist seit 2015 an der Macht und löste Langzeitherrscher Blaise Compaoré ab. Ihm wird vorgeworfen, Deals mit Terrorgruppen geschlossen zu haben. Burkina Faso wurde zu ihrem Rückzugsort, weshalb sie das Land, anders als die Nachbarstaaten, über Jahre mit Angriffen verschonten. Hinter einigen der aktuellen Attacken könnte nun die malische Unterstützergruppe des Islams und der Muslime, kurz JNIM, stecken. Sie ist seit 2017 ein Zusammenschluss von Ansardina, der Befreiungsfront Massina sowie Al-Murabitun. Im Parlamentsgebäude in Ouagadougou will sich Bienvenu Ambroise Bakiono jedoch nicht zu Spekulationen äußern. Der Abgeordnete der regierenden Bewegung der Menschen für den Fortschritt ist stellvertretender Präsident der Verteidigungs- und Sicherheitskommission. Ohne Beweise können wir niemanden beschuldigen. Sicher ist, die Attacken destabilisieren das Land und stellen sogar dessen Existenz in Frage. Die Attacken können mittelfristig auch die Beziehung zwischen Muslimen und Christen beeinflussen. Rund 60% der Einwohner bekennen sich zum Islam, die übrigen 40% sind Mitglieder verschiedener christlicher Kirchen sowie Anhänger traditioneller Religionen. Das friedliche Zusammenleben gilt bisher in der ganzen Region als vorbildlich. Kämpfe um eine Vormachtstellung oder eine Abschottung gab es nicht. Auch für den katholischen Erzbischof von Ouagadougou, Kardinal Philippe Ouedraogo, ist es selbstverständlich, dass in einer Familie Christen und Muslime leben. Eine meiner Schwestern ist gestorben, die Muslimin war. Ich selbst bin katholischer Bischof, sie ist Muslimin geblieben. Ein Teil ihrer Kinder bekennen sich zum Islam, der andere zum Christentum. Wir haben an der muslimischen Zeremonie 7 Tage nach ihrem Tod teilgenommen. Die Muslime haben gebetet und uns zum Schluss ebenfalls das Wort erteilt. Wir sollten unser Beileid bekunden und ebenfalls beten. Wegen dieser Strukturen hat sich nach Einschätzung des Kardinals das Verhältnis zwischen den Religionen bisher nicht verändert. Wichtig jedoch sei ein großes Netzwerk, das über Religionsvertreter hinausgeht. Kardinal Ouedraogo. Wir als religiöse Meinungsführer haben entschieden, eng mit traditionellen Herrschern zusammenzuarbeiten. Dafür haben wir ein formelles Gremium geschaffen. Geschieht etwas, dann treffen wir uns bei dem Mogonaba, dem traditionellen Herrscher. François-Paul Ramdé, der seit Jahren auf lokaler Ebene verschiedene Ethnien und Anhänger zahlreicher Religionen zusammenbringt, ist skeptischer. Innerhalb der Familie gibt es kein Vertrauen mehr, was schlimm ist. Wenn man etwas zu besprechen hat, schaut man genau, wer zuhört. Man weiß nicht, ob jemand vielleicht die andere Seite unterstützt. Genau das kann das Land, das auf Platz 183 von 189 im Entwicklungsindex der Vereinten Nationen liegt, weiter spalten. Davon profitieren würden Terrormilizen, Banditen und das organisierte Verbrechen.
Aus Burkina Faso berichtete Katrin Gensler. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Lebenszeit. Es geht um Wendepunkte im Leben.